Medizin versus Didaktik, der Podcast über Lehre in der Medizin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Medizin versus Didaktik. Ich kann so an Moderation nicht, die klingt künstlich. Bei mir ist auch wieder
der Robert, hallo.
Hallo, ich habe mir gerade vor einer halben Stunde noch in der Mensa schönen Burger mit Pommes reingeschoben, habe jetzt so die richtige Mittagsschwere, um diesen Podcast, da ist man auch geistig ganz fit mit dabei. Wir freuen uns heute sehr, ein sehr spannendes Thema zu bearbeiten und dazu eine sehr kompetente Gästin zu haben, nämlich Doreen Herinek. Hallo.
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 Schön, dass du da bist. Und wir haben es ja hier im Podcast immer so, dass die Leute sich immer kurz einmal selber vorstellen. Ich kenne es immer von Tagungen, dass die Vorstellungen entweder peinlich zu lang oder peinlich zu kurz sind.
Nee, peinlich sind sie nicht.
Nein, immer toll. Ich habe immer das Gefühl, da hat sich einer zu viel oder zu wenig vorbereitet. Deswegen sourcen wir das gerne aus. Doreen, könntest du dich einmal unseren Hörern kurz vorstellen?
Ich versuche es wenig peinlich zu kurz zu machen. Der Name ist gerade genannt worden. Mein Name ist Doreen Herinek. Ich bin an der Charité-Universitätsmedizin Berlin tätig, am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft. Von Hause aus habe ich irgendwann in meinem früheren Leben mal Physiotherapeutin gelernt, habe Gesundheitswissenschaften studiert und einen Master Health Professions Education absolviert. Seither bin ich in meinem 9. Wissenschaftsjahr und promoviere zum Thema interprofessionelles Peer-Tutorien mit Fokus, wie gesagt, auf die Tutorinnen selbst und ob man sie schulen sollte und wenn ja, inwiefern, da steige ich nicht weiter ein. Im Institut selber habe ich viele Aufgaben, allen voran in der Lehre, im besagten Masterstudiengang Health Professions Education, wo natürlich der große Vorteil bei mir ist, es sind angehende Lehrpersonen, die allerdings interprofessionell per se zusammengesetzt sind. Sprich, wir haben da ganz viele aus der Pflege, Physio und so weiter sitzen. Mhm. Und das macht es für mich besonders spannend, mich auch mit diesem Thema zu befassen.
Ja, und du bist auch im Vorstand der Gesellschaft für medizinische Ausbildung, ne? Beisitzerin der Gesundheitsberufe, also auch.
So ist es. Vorstand in der IP Health, das auch, und damit auch im Anschluss zu interprofessional.global. Sprich, genau, was mich ausmacht, ist tatsächlich die Vernetzung national, aber auch total international. Vielleicht sogar noch mehr international als national.
Ja, super. Also dann freuen wir uns auf gebündelte Fachexpertise. Und wir starten aber immer, wie wir es so hier bei uns haben, mit einer kleinen, leicht spaßigen Runde. Der Robert fängt an und die Frage, die wir in der Runde jetzt nachgehen, ist, wenn du deine Profession nicht geworden wärst, was wärst du für eine andere Gesundheitsprofession geworden? Robert.
Ja, da mein Horizont ja sehr beschränkt ist.
Endlich sagt das selber.
Glaube ich, wäre jetzt mein erster Ruck wäre, glaube ich, zur Feuerwehr gegangen und hätte geschaut, dass ich irgendwie am Rettungswagen dann fahre als Rettungssanitäter oder Assistent oder wie immer. Das wäre so, ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, okay. Doreen, wie ist es bei dir?
Ja, da kann ich wahrheitsgemäß beantworten. Die zweite Option wäre Medizin gewesen. Einfach, weil ich dieses riesengroße Interesse da für den menschlichen Körper und Anatomie, Physiologie habe und tatsächlich die Vorstellung immer ganz gut fand, Menschen zu helfen, was ja aber auch in der Physiotherapie möglich ist.
Das machen die in der Medizin auch nicht wirklich.
Das hast du gesagt.
Ja, bei mir ist ja so, ich habe gar keinen Gesundheitsprofessionshintergrund, aber wenn ich einen gewählt hätte, schwanke ich so ein bisschen zum einen, ich hätte mir sehr gut vorstellen können, in die Allgemeinmedizin zu gehen, so Hausarzt zu werden. Ich finde dieses, ich spreche ja auch ganz gerne, ich rede ja gerne und viel, das wäre glaube ich, nein, das war, ein
muss aber viel zuhören.
Das war jetzt ein Vorurteil, ja. Wenn ich rausgehe, schwierig, ja, sind wir schon wieder. Aber nee, in der Tat hätte ich das schön gefunden, die Leute so zu begleiten über ihren Weg und der andere, und das ist jetzt kein Schleim, ich meine das ernst, wäre in der Tat Physiotherapie geworden. Also ich war ein paar Mal bei Physiotherapeuten und ich habe immer gedacht, das ist, also was die an mir gesehen haben und was die, also das war unfassbar und ich habe immer gedacht, so, das ist so halb Magie, was da irgendwie, das fand ich sehr beeindruckend. Also deswegen, das wären so die beiden, die ich mir vorstellen könnte. Gut, dann starten wir jetzt fachlich und der Robert hat eine Eröffnungsfrage mitgebracht. Bitteschön.
Genau, mein erster Punkt ist, ich glaube, wir gehen da direkt relativ tief rein mit der Frage, hoffe ich zumindest. Ich bin ja seit 25 Jahren Chirurg und du kommst als Chirurg nicht weit, wenn du es nicht schaffst, im Team zu arbeiten. Also wenn du es nicht schaffst, interprofessionell und natürlich auch interdisziplinär zu arbeiten. Aber das geht gar nicht anders. Und seit 25 Jahren komme ich da, wie ich finde, ich hoffe, andere sagen das auch, aber ich maße mir das jetzt mal an.
Ich habe schon heulende Personen gesehen. Die bei
komme ich da ganz so klar und mir macht das auch Spaß. Und ich frage jetzt, also ich frage mich und da kannst du mich hoffentlich ein bisschen erhellen, wenn das aus meiner Sicht so gut funktioniert und ich das auch um mich rum das Gefühl habe, dass das gut funktioniert, warum ist das in den letzten Jahren so ein großes Thema und wo ist wirklich das Problem, was wir mit dem Fokus auf die Professionalisierung dieses ganzen Gebietes, was wir lösen wollen? Also was ist sozusagen die Idee dahinter und wofür brauchen wir das?
Kleine Frage.
Ja, kleine Frage. Tatsächlich würde ich die am liebsten an den Chirurgen mit einer Gegenfrage beantworten, die lauten würde, was verstehst du eigentlich unter interprofessioneller Zusammenarbeit? Das ist aber sehr unhöflich, vielleicht machen wir das nicht.
Doch, das können wir sehr gerne machen. Da habe ich ja, gar kein Problem mit. Das ist, glaube ich, genau das, was ich meine. Ich gebe dir ein anderes Beispiel und dann antworte ich darauf. Ich saß schon mal in der Berufungskommission und da wurde der Bewerber, der war chirurgisch tätig, tatsächlich auch von einer Person, die nicht chirurgisch tätig ist. Und da habe ich das halt gemerkt. Gefragt, arbeiten Sie auch interprofessionell? Und da frage ich mich, also wenn diese Person, du vielleicht nicht, weil du weißt das, aber wenn diese Person 3 Tage mit mir mitkommt, dann sehe ich, dass ich den ganzen Tag nichts anderes mache als interprofessionelle Arbeit. Zumindest denke ich das von meiner Warte aus. Also wenn ich am OP-Tisch stehe, dann gebe ich ein konkretes Beispiel, wenn das gewünscht ist. Wenn ich am OP-Tisch stehe, dann habe ich die Pflege um mich rum als Profession und ohne die kann ich nicht arbeiten. Und wir arbeiten zusammen, nicht ich operiere den Patienten oder die Patientin, das ist übrigens, was das viele andere Chirurgen vielleicht anders sagen würden, aber wir operieren diesen Menschen im Team. Anders geht das nicht. Wenn die mir nicht helfen, wird das Ergebnis schlecht, weil dann verzögert sich die OP-Zeit. Das ist nachgewiesenerweise, hat das eine höhere Komplikationsrate bei Patienten, Patientinnen. Und wir alle wissen auch, wenn wir nicht kommunizieren, wenn wir nicht vorher sprechen, nachher sprechen, dann hat das einen Impact aufs Outcome und zwar negativ. Und deswegen sind das so Punkte, natürlich suche ich mir jetzt die Punkte raus, die mir gefallen, aber das ist das, was ich tue und das ist interprofessionell. Und da ist die Frage, brauche ich mehr? Vielleicht hast du ja noch Dinge, wo du sagst, nee, da brauchst du tatsächlich noch mehr, aber deswegen reden wir heute hierüber.
Ja, da möchte ich kritisch drauf eingehen, Robert.
Gerne.
Finde ich, aber was mir gerade in deinem Beispiel aufgefallen ist, und das ist, glaube ich, ein zentrales Problem, du hast das Hilfsnarrativ benutzt, wenn die Pflegenden dir helfen. So, das wäre das Erste, was ich kritisieren würde, weil genau darum geht es nicht. Gemeinsam in einem Raum stehen und Assistenztätigkeiten für die ja durchaus höher anerkannte Profession der Medizin zu vollziehen, ist nicht interprofessionell zusammenzuarbeiten. Da würde ich tatsächlich mir wünschen, dass auch gerade die Mediziner und ich glaube, bei Chirurgie habe ich zumindest mal mitbekommen, dass sie sehr hierarchisch arbeiten. Das sind so die Stereotype, die im Feld zumindest fluktuieren, dass da die Pflege nicht als Assistenz oder Hilfsberuf oder untergeordnet, sondern wirklich auf Augenhöhe passiert. Sprich, das Neue oder ja, zusammengearbeitet haben wir alle natürlich schon immer. Und trotzdem ist Zusammenarbeit nicht gleich Interprofessionalität. Interprofessionalität beinhaltet ja sehr viel mehr, als nur nebeneinander her zu arbeiten in einem Raum. Jeder hat seine Aufgabe und man ist da irgendwie zusammen und unterhält sich mal lustig miteinander. Vielmehr ist es ja wirklich zu wissen, was die andere Person eigentlich tut, anzuerkennen, was sie tut, seine eigenen Grenzen auch zu kennen in der eigenen Tätigkeit, im Zweifel nach Hilfe zu fragen, wirklich mit, von und übereinander zu lernen. So ist es nach Definition der Interprofessionalität gegeben. Also ja, also das wäre ganz wichtig, dass es eben eine gemeinsame Verantwortung für den Patienten gibt. Und das andere Narrativ, was du gesagt hast, was ich sehr schön fand, war, ihr operiert den Patienten gemeinsam oder versorgt den gemeinsam. Das wiederum würde quasi wieder etwas sein, was für Interprofessionalität steht, weil euer gemeinsames Ziel nun mal ist, zwischen den verschiedenen Professionen den Patienten, die Patientin ordnungsgemäß zu versorgen. Und im besten Fall habt ihr euch auch abgestimmt, dass da so Doppelungen von Informationsfluss und so weiter vermieden werden. Genau. Die Frage war auch nach dem Hype der letzten Jahre. Also ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, ja, Case Management ist mehr als 20 Jahre alt. Das war auch schon eine ähnliche Richtung, wo Leute interprofessionell gearbeitet haben. Trotzdem finde ich, mit diesem Begriff wird nochmal explizit, was wirklich gewollt ist. Dass das so einen eigenen Begriff bekommen hat, macht ja ganz viel auch in den Köpfen der Leute, so, wenn ich dafür was habe, was ich greifen kann, was auch eine Definition hat und mittlerweile gibt es ja einige davon und das dann anwenden kann, so. Und das braucht, glaube ich, auch so was Politisches, ja. Also es ist mittlerweile bei den Medizinern in diesem Medizinmasterplan 2020 und so ja auch enthalten. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das Problem ist Hierarchisierung, sektorale Versorgung, also dass wirklich die Sektoren ja auch nicht ineinander greifen. Dass wir eine ganz zersplitterte Versorgung haben, Patienten ja eigentlich von sich aus schon nicht wissen, wo gehe ich eigentlich hin. So, und wenn sie jetzt in einer neuen modernen Zeit unter dem Stichwort Interprofessionalität in die Praxis gehen, würde ja im besten Fall Folgendes passieren. Sie kommen vielleicht an die falsche Stelle, aber die falsche Stelle kann sofort mit jemandem telefonieren und sagen, ich habe da jemanden, ich schicke dir den. Also dass das dieses Ineinandergreifen, sich kennen und kommunizieren, was du gesagt hast, einfach ja gelebt wird und nicht nur auf dem Papier steht. Und dafür braucht es wiederum politische Entscheidungen und die sind eher noch das, was fehlt.
Das verstehe ich, was du sagst, aber es geht mir aktuell, mir persönlich wieder etwas zu weit weg von dem, was wir jeden Tag vor Ort machen. Also wir können natürlich sagen, der politische Ruck muss kommen und so, verstehe ich alles. Um nochmal auf das konkrete Beispiel zurückzukommen, es geht nicht um Hierarchie in diesem Moment. Es geht nicht darum, sondern es geht um, jeder hat seine Aufgabe. Und wenn die sozusagen die Chirurgen operieren die Patienten, das geht gar nicht anders. Und jeder weiß, was er zu tun hat. Und es ist so, und das ist das, was ich eben sagen wollte, wenn die OTA oder der OTA, der mir assistiert, und so heißt es, weil ich kann es nicht ändern, wenn der weiß oder die, was ich brauche, wenn ich ein Loch in der Aorta habe, dann muss es einer lösen. Und das ist der, dem diese Aufgabe zugewiesen wurde. Da geht es nicht um Hierarchie, sondern da geht es um Funktionen, die wir alle in diesem Team haben. Und da kann ich auch nicht diskutieren, wer es macht. Ich muss es machen. Weil wenn ich es nicht mache, übrigens, dann bin ich auch dran. Und dann ist es so, dass wenn ich natürlich jemand Gutes im Team habe und gut mit dem arbeite und natürlich dem muss ich auf Augenhöhe begegnen, sonst geht das nicht. Wenn die angstbehaftet sind, wird das nicht funktionieren. Andersrum wird es auch nicht. Und wenn ich gute Assistenzen habe, dann weiß ich eben, die wissen schon vorher, was ich brauche. Und das meine ich. Das ist für mich gelebte Interpretation. Und ich wehre mich gegen diesen Hierarchiegedanken, ganz ehrlich, weil ich das für mich nicht so sehe. Das ist etwas, das hat wieder was mit Haltung zu tun. Wir kommen immer wieder auf dieses Thema zurück.
Ja, das begleitet uns schon eine Weile.
Immer wieder. Und wie arbeiten wir dran? Und ich verstehe auch, dass das weit verbreitet ist. Und das ist die Chirurgie ist natürlich auch ein Paradebeispiel. Ich habe es ja selber erlebt, ne? Auch aus anderer Situation. Ich war ja nicht immer Oberarzt, ich habe ja einen langen Weg dahin gemacht. Ist ja auch anders erlebt. Ich kann verstehen, was du sagst und das muss man ändern, aber dann wären wir vielleicht direkt beim Thema. Wenn wir nochmal praktisch an der Front bleiben, du hast gerade auch viele andere Themen genannt, fand ich total spannend, aber muss ja nicht unbedingt jetzt auf dem Thema der Chirurgie sein, kann ja auch sonst in der täglichen Arbeit sein. Wie bringen wir das denn unseren Studierenden dann möglichst früh oder auch unseren, wem auch immer, Gesundheitsberufen, wie bringen wir denn dann möglichst früh bei, wo setzen wir denn da an und was sind so die ersten Ideen?
Wobei ich würde dann noch mal einmal kurz eingrenzen. Also weil ich mich immer gefragt habe, ist es denn was man möglichst früh machen sollte, damit die ja gar nicht erst quasi in die Verlegenheit bekommen, eine eigene Abgrenzung zu anderen aufzubauen, die man dann nachher wieder abarbeiten muss? Oder brauche ich schon ein bisschen erst eine eigene Identität von dem Beruf, der Profession, wo ich unterwegs bin, um dann auch vernünftig interprof unterwegs sein zu können? Also das nochmal so angedockt an deine Frage.
Ja, sehr gut.
Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir nur zusammen die Vielfalt quasi die gute Versorgung ausmacht für im Sinne der Patientinnen. So, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, im Anschluss an das, was du am Anfang gesagt hast. Die Situation in einem OP ist sicherlich nochmal eine ganz besondere, weil es da wirklich zack auf zack. Es gibt ja aber durchaus Settings, wo, ich sage jetzt mal, die Aufgaben von der Physio und Ergo sich durchaus auch mal irgendwie abwechseln oder man sich da Hilfe holen kann. So, das ist vielleicht nochmal ein anderes Setting. Aber am Ende haben wir alle das gleiche Ziel, Patient irgendwie versorgen. Die Frage danach, wie wir das unterrichten, ich sag mal, grundlegend folgen wir da didaktischen Prinzipien wie der Handlungsorientierung, Situationsorientierung. Sprich, je realitätsnäher das Setting ist, desto besser für die Studierenden das zu lernen. Das grundsätzlich. Wann und wie ist die andere Frage gewesen? Dazu gibt es mittlerweile ein paar Erkenntnisse. So richtig sicher ist man sich nicht, aber eines der Modelle, was immer wieder gefahren wird, ist von der University of British Columbia von 2010, allerdings schon ein bisschen älter, dass sie sagen, es sollte natürlich nicht nur interprofessionell sein, weil genau die Frage der Identität, die du schon aufgebracht hast, dann im Raum steht. Aber so sehr wohl, wenn man sowas hat wie einen Gesundheitscampus, am Anfang die Studierenden schon mal zusammenbringen, also relativ zu Beginn, schon alleine damit die erfahren, mit wem studiere ich denn hier eigentlich am Campus? Wer sind diese Menschen und was tun die? Also so einen groben Überblick. Wir an der Charité machen das mittlerweile als interprofessionelle Einführungstage, sprich, die haben da ganz viele Formate, wo die zusammen auch in Kleingruppen irgendwie über den Campus und was weiß ich. Mhm. Also so ganz niedrigschwellig, sag ich mal, à la Kaffeepause. Dann gibt's sicherlich Lehrformate, die sich durchziehen. Da suchen wir oft auch themenspezifische Sachen, wo es halt Überschneidungen gibt. Beispielsweise ist sowas wie Basic Life Support, also Erste Hilfe, bietet sich ja für alle an. Sowas kann man gut zusammen und wirklich auch miteinander machen und dann.
Absolut.
Auch mal fragen, okay, was hast du denn jetzt für eine Rolle bei diesem Fall oder so? Das geht, glaube ich, ganz gut. Dann sagen sie in der Mitte und am Ende. So, also gar nicht zu viel von dem, aber schon immer wieder punktuell damit konfrontiert zu sein. Ja, auch in der Praxis, die haben ja alle praktische Studienphasen. Da würde ich mir persönlich wünschen, dass das noch viel mehr eingebettet wird. Also, dass das besser koordiniert werden könnte noch, dass die Innerpraxis wirklich auch mal als Tandem über die Station oder so Ausbildungsstationen sind ja auch was wie Pilze aus dem Boden sprießt, wo wirklich auch eine Verantwortlichkeit einhergeht, wo Studierende wirklich eine Station mit echten Patientinnen betreuen und im Hintergrund die Supervisoren stehen, die wirklich in der Praxis dort arbeiten oder in der Klinik. Also das finde ich immer am wertvollsten aus meiner Perspektive. Je dichter man dran ist auf das, was später kommt, sei es im OP, sei es woanders, desto besser.
Genau, wir haben ja auf jeden Fall sehr, sehr verschiedene Situationen, wie du auch gesagt hast. Und ich glaube, da ist der OP in der Tat aufgrund des Zeitdrucks und so nochmal eine ganz spezielle. Wir haben ja ganz, ganz viele andere Versorgungssituationen. Ich habe nochmal eine Frage, weil also du hast vorhin auch den Begriff ja der Politik auch reingebracht. Das ist ja eben ein Thema, was nicht nur ein rein wissenschaftliches ist, sondern es ist eben auch ein politisches oder ein standespolitisches oder feldpolitisches, wie man es auch immer bezeichnen würde, so ein bisschen so runtergebrochen. Ich hatte häufig die Wahrnehmung, nicht immer, aber ich hatte die häufig, dass sich die Gesundheitsprofession, gerade eben auch im Zuge jetzt zum Beispiel dann der Akademisierung bei den Hebammen, ne, oder auch bei den Akademisierungsbewegungen der Pflege und so, dass da immer mit dem Thema Interprofessionalität schwang immer so ein bisschen so Gleichberechtigung, Emanzipation oder jetzt sehr übertrieben in Anführungszeichen Freiheit, also so ein bisschen so, wir lösen uns von diesen, von dieser starken und halt untergeordneten Anbindung an die Medizin und machen so ein bisschen mehr unser eigenes Ding und werden so ein bisschen gleichberechtigter. Also das sehr politisch aufgeladen. Also ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber das war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und bei der Medizin habe ich häufig, auch nicht immer, aber häufig die Beobachtung gehabt, ja gut, ein Querschnittsbereich mehr, den wir unterrichten müssen oder ein Thema mehr, packen wir irgendwie ins Curriculum, 2 UE hier, 3 UE da, gut, haben wir integriert, fertig. Und dass aus dieser, also jetzt sehr plakativ beschriebenen Situation ein gewisser Widerspruch entstand, der durchaus mal hier und da zu Knirschen führt. Würdest du die Beobachtung so teilen oder würdest du sagen, du siehst es nochmal anders?
Ich lege mal eine Sachlage da, nicht meine persönliche Meinung.
Okay, gerne.
Ich glaube, der Hype oder der Trend der interprofessionellen Ausbildung hat mit der Förderung der Robert-Bosch-Stiftung damals 2012 begonnen in diesem Land. Das heißt ungefähr 50 Jahre nach Kanada, USA und so weiter. Die haben leider, also ich schätze diese Förderung und ich will da auch nicht, ne, aber es war eine Voraussetzung, dass Medizin mit involviert ist. Und seitdem hat die Medizin sich diesen Diskurs unter den Nagel gerissen. Das sage ich jetzt mal so ketzerisch.
Ja.
Und ja, es ist das, was du sagst. Es stört auch irgendwie, aber es war die Chance, Gelder zu kriegen. Und seitdem beanspruchen sie für sich, wir haben das alles erfunden. Und das finde ich ein bisschen kritisch. Dass die Gesundheitsberufe zumindest in Ansätzen jetzt voll akademisiert werden, nach und nach. Und
ja, das ist klar. Steiniger
eröffnet meines Erachtens auch eher Chancen, als dass es Hürden, weil schon alleine sowas, wo werden die angesiedelt? Also wenn wir gucken mit den Hebammen, wir schauen uns die Entwicklung an, wo sind die alle, die Studiengänge? An medizinischen Fakultäten, also nicht alle, aber die meisten. Und
ja.
Ich glaube, jede Berufsgruppe, die nachzieht, wird ein ähnliches Konstrukt haben, sodass zumindest die örtliche Zusammenkunft gegeben wäre. Ich erlebe eher so, dass die Medizin, wie gesagt, immer sagt, so, ihr müsst jetzt mit uns spielen, weil wir brauchen das jetzt, das steht jetzt so in unseren Gesetzen drin. Ne? Und das ist so ein bisschen das Kritische. Also einerseits, ja, wir haben das alles erfunden und sind so toll und wir machen das. Und andererseits aber auch genau das, ja, eigentlich keinen Bock drauf, aber wir müssen, weil. Und das macht es in der Ausbildung schwierig, zumal ja also die ganzen Herausforderungen von Zeit und Logistik, es sind immer riesige Mediziner in Kohorten und kleinere andere, wie kriegen wir die zusammen? Und da, natürlich gibt es da mittlerweile 15 Jahre später gute Ideen, das auch irgendwie digital und synchron und Videos und so. Was mir immer noch auffällt in dem ganzen Diskurs ist, dass oft von interprofessioneller Lehre gesprochen wird, die keine ist, sprich wir machen eine Vorlesung für alle. Das ist aber nicht interprofessionelle Ausbildung, sondern wir setzen verschiedene Berufsgruppen in einen Raum und reden trotzdem denselben Text. Da haben die nicht miteinander und auch nicht voneinander und auch nichts übereinander gelernt. Da haben sie nur ein Content bekommen. Und das finde ich nochmal generell irgendwie wichtig zu erwähnen.
Ja, da würde ich nochmal dran andocken. Ist das nicht eh eigentlich ein Thema? Also klar geht es auch um Wissen, ganz, ganz klar. Also welche Berufsgruppe macht was, welche Aufgaben, wie werden die qualifiziert, wo sind ihre Kompetenzen, auf die ich dann verweisen kann oder die ich benutzen kann oder die ich oder mit denen ich zusammenarbeiten kann oder auf die ich mich verlassen kann oder wie auch immer. Aber ist es nicht auch ein Thema, was Robert gerade schon sagte, dass das extrem stark von der Haltung abhängt? Weil ich kann dieses ganze Wissen ja haben und ich kann tolle Kommunikationsfertigkeiten gelernt haben, wenn ich nicht, also ich brauche doch zentral eine Haltung der Wertschätzung, der Anerkennung, der Punkt. Frage oder Fragezeichen.
Ausrufezeichen,
ja.
Zurück.
Ja, okay. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, ohne Haltung geht's nicht. Also das ist aber, glaube ich, mit allen Fächern so. Also wenn ich Anatomie unterrichten soll, weil ich es muss und mir macht es keinen Spaß, dann werde ich das nicht rüberbringen können. Und Ähnlich ist es bei Interprofessionalität, wenn ich da nicht hinterstehen kann und die Effekte sind, mittlerweile sind die bewiesen, es bringt weniger Todesfälle, es bringt weniger Wiedereinweisungen und so weiter. Also das hat und auch fürs Personal Zufriedenheit etc. Also das ist wirklich, inzwischen ist die Studienlage da zumindest tendenziell positiv, dass das wirklich auch Effekte hat.
Okay.
Und wenn ich das aber doof finde, ja, dann werde ich es halt auch nicht machen. Mhm. So, und dann werde ich das auch nicht in der Klinik, weil es kostet ja extra Zeit und es kostet extra Geld und irgendwie hat ja niemand Zeit, weil es ist ja eh alles schon knapp und Personalressourcen. Ja, und ich denke, gut, man kann halt auch niedrigschwellige Angebote schaffen. Sag nicht, dass es leicht ist, so gar nicht. Ne? Aber da würde ich mal an den Prioritäten schrauben. Also muss es noch ein Dokumentationssystem mehr sein oder kann ich nicht mal 5 Minuten in der professionelle Teamsitzung einberufen? Also es gibt Bereiche, Neurologie nehme ich mal, ja, da ist es Standard schon immer. Sie haben wöchentlich mehrere Runden zwischen etlichen Professionen, die über die Patientinnen reden. Ich kenne es nicht anders so. Das ist wird das so gelebt und da stehen alle dahinter. Und das gilt für die Kliniker als auch für die, die es ausbilden, also das unterrichten. Wenn die das machen müssen, ja, dann blöd. Also dann kriege ich den Spirit nie dahin. Aber die haben wir uns ja jetzt erzogen. Also seit 2012 ist ja mehr Interprofessionalität auch angekommen. Die Leute sind jetzt alle fertig mit der Ausbildung und können jetzt das auch unterrichten.
Und das System von unten verändern, ne?
Genau.
Sehr schön.
Wie sieht das in der Weiterbildung aus? Also für Postgraduierte auf beiden Seiten? Also ich habe da 2 Punkte zu. Das erste ist, das hätte mir damals extrem gut getan. So, was ich zum Beispiel, was ich immer wieder bringe, ist nach irgendwie Speiseröhrenchirurgie oder so, du bist auf der Intensivstation und dann kommt die Logopädie. Und du hast so, also ich habe so gar keine Ahnung davon, was die machen. Natürlich habe ich mich dann daneben gestellt und mir das erklären lassen, aber es ist ja das ist ja nichts Strukturiertes. Also sie haben mir das toll erklärt, aber ich würde jetzt nicht von mir sagen, dass ich das alles mitgenommen habe. Als eines Beispiel und das zweite Beispiel, was ich ganz krass finde, ist jetzt in der Niederlassung, jeder niedergelassene Arzt kann ja MFAs ausbilden. Und das, ich sag mal vorsichtig, die Einstiegshürden sind sehr gering, um das zu tun. Also wenn wir mal das jetzt vergleichen mit dem, was wir sonst brauchen, ist das eigentlich sehr spannend. Gibt es da, weißt du das, hast du einen Überblick drüber, also so für postgradierte Weiterbilder, Ausbilder, gibt es da Programme, Angebote?
Also international gibt es das mit Sicherheit. Für Deutschland wüsste ich jetzt nicht, ob es die Weiterbildung für interprofessionelle Praxis gäbe. Also eher gering. Klinikintern weiß ich, gibt es solche Bestrebungen schon, dass man sagt, okay, das wird dann aber von dem Chef oder der Chefin selber implementiert und sagt, okay, damit Robert dann nicht nächstes Mal in der Logopädie steht und nicht weiß, was sie machen, gibt es Tage und dann muss
wird auch überall so eingeleitet.
Nee, also wie gesagt, das ist wahrscheinlich eher institutionell auf einer kleineren Ebene verankert, als dass es übergeordnet das Konzept gibt. Also es gab Forschung dazu, ne? Aber die Gelder sind alle und jetzt ist
Jetzt hängt Wenn du jetzt unseren Zuhörenden sagen würdest, so okay, die sind vielleicht noch nicht so da in dem Thema drin, haben aber jetzt gesagt, auch Mensch, das eigentlich interessiert mich und ich würde das gerne niedrigschwellig mal bei mir implementieren. Du hast ja mehrfach dieses vom Kalpe, dieses voneinander, miteinander und übereinander lernen und so. Was würdest du so raten? So, was sind so niedrigschwellige Möglichkeiten, wie Dozierende sagen können, ich bringe so Elemente bei mir rein?
Also niedrigschwellig finde ich tatsächlich, wenn man eine Eröffnungsfeier macht für Neustudierende, bringe ich die zusammen.
Ja.
Immer wieder, und das klingt so banal, aber so eine Kaffeepause, ja, wenn man, da kommen die halt auch zusammen. Also irgendwie alles, was Studentenleben oder Lernendenleben ausmacht, kann man irgendwie nutzen, um das ein bisschen zu forcieren, die an einem Ort zu haben, damit sie sich unterhalten müssen. Ansonsten bin ich die Person, die sich mit Peer-Assisted Learning auseinandersetzt. Das heißt, wir haben hier an der Charité damals angefangen mit extracurricularen Angeboten, interprofessionell, die freiwillig besucht werden konnten. In InterTut heißt das Projekt interprofessionelle Tutorien. Die laufen noch immer weiter. Mittlerweile gibt es so Anrechnungsmöglichkeiten für die verschiedenen Studiengänge. Also wenn Sie an Tutorien teilnehmen, kriegen Sie irgendwelche Punkte erlassen oder gibt es verschiedene Konstrukte. Aber das ist sehr nachhaltig. Und sehr cool, weil auch die Studierenden selbst das Projekt tragen. Also da gibt es keine Projektleitung oder so, sondern die machen das alles selbst, sind angestellt als Tutorinnen und organisieren das. Also das ist, glaube ich, eine ultra niedrigschwellige Angelegenheit. International habe ich gesehen, dass es sowas wie Fachschaften gibt, Fachschaftsräte, die professionsübergreifend so eine Interprofessional Education Student Task Force oder sowas waren. Das kann man auch mal überlegen, ob sowas auch Sinn macht. Darüber würde man auch in Kontakt kommen. In der Praxis, also in der Klinik, würde ich sagen, da müssen diese Spots eingeräumt werden bei Visiten, bei Übergaben. Das ist ja eigentlich per se interprofessionell. Aber auch da kann man Struktur reinbringen, damit Zeit spart. Also da gibt es Tools für das ESPA-Schema ist ein Beispiel, wo man wirklich relativ schnell auch von einer Profession zu anderen werthaltige Informationen vermitteln kann. Wer da Lust drauf hat, der soll das auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, besser ausprobieren und scheitern, als nicht ausprobieren. Und insofern, man kann nicht viel falsch machen. Und die logistischen Hürden, wie gesagt, es gibt mittlerweile relativ viel Online-Material. Man kann auch, wenn es gar nicht anders geht, das ist kein Plädoyer dafür, aber ich sage, bevor man es gar nicht macht, ein Video sich über eine andere Profession angucken, hat trotzdem was gelernt.
Ja. Du hast vorhin die Ausbildungsstationen angesprochen, die so schöne Akronymabkürzungen haben. Wie ist denn da so der Stand? Also nur für die Hörer, die keine Ahnung haben, ja, das sind, soweit ich weiß, Stationen, wo dann halt Auszubildende zum Beispiel oder Studierende der Pflege, der Physiotherapie und der Medizin zusammen eine Station managen. Eine kleine Station, meistens dann jetzt, ne, und die auch supervidiert werden und dann weiß nicht, ein, zwei Wochen oder so, gemeinsam arbeiten und lernen, wie man miteinander umgeht. Wie ist da die Forschung zu? Ist das was, wo man sagt, das ist es? Weil ich habe immer so gedacht, wenn ich das gehört habe, tolle Idee, aber eine Woche ist dann wieder, wo ich denke, in so einem ganzen Studium oder auch in der ganzen Ausbildung oder so, dann doch wieder so wenig Zeit. Ist das nicht nur so ein Incentive oder was würdest du sagen?
Kann ich jetzt weder bejahen noch verneinen tatsächlich. Aber ich finde, wie ich es gesagt habe, in Deutschland ist ja oft, wir sind alle Ressourcen begrenzt. Also freuen wir uns doch über eine Woche, die da stattfinden
okay,
kann.
Okay, ja, okay.
Und ja, der Optimalfall wäre sicherlich, man muss das 2, 3, 4 Mal in seinem Studium oder in seiner Ausbildung machen. Aber das ist ja nicht unsere Realität. Also tun wir die immerhin, ich glaube, 2 Wochen ist schon Standard, hätte ich, ich weiß. Ja. Und die Ergebnisse, also die kommen zusammen in verschiedenen Professionen. Schon alleine, dass sie logistisch synchronisiert werden für die praktischen Phasen, ist schon richtig ein Jackpot. Das ist ultra schwer. Und 2 bis 3 Professionen zusammen, also meistens Pflege, Physio, Medizin, wie du gesagt hast, die für, ich glaube, maximal 6 Patientinnen auf so einer Station zuständig sind. Die Patientinnen müssen auch zustimmen und die wissen dann, dass sie von den Lernenden betreut werden mit der Supervision im Hintergrund. Die Evaluationsergebnisse dazu sind erstmal rundum positiv von den Patientinnen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, unser Ziel, Patientinnen zu versorgen, dann sagen die, ja, ist genauso gut und im Gegenteil vielleicht sogar noch besser, weil diese Lernenden etwas mehr Zeit für mich hatten, als es vielleicht die normale Praxis hergegeben hätte. Also dahingehend ist die Evaluation wirklich gut. Die Lernenden nehmen das natürlich super gerne an, weil sie halt autonom auch Entscheidungen und mit sich im Team sind und die Supervision aber als Backup sozusagen haben. Wenn was schief geht, greift die ja auch ein. Also da kann einfach quasi niemand sterben. Das ist super. Und das macht es irgendwie greifbar für die. Es ist schon sehr realitätsnah, das im Krankenhaus Verantwortung auch zu tragen. Und das wiederum ist so Wertschätzung. Ne? Ich lerne, was die anderen machen. Ich muss mich mit denen absprechen. Ich muss das koordinieren. Wer darf wann an den Patienten ran, gehen wir gemeinsam, wer guckt bei wem zu. Dann gibt es diese Reflexionsrunden mit der Supervision und das ist eigentlich rundum top.
Also wenn man über im Interprof spricht, das haben wir jetzt auch immer gesagt, dann fallen immer so ein paar Professionen so, ne? Also klar, die Pflege, die Physio, die Medizin, die Hebammen, die Ergos und so, Logos. Aber es gibt ja noch viele andere. Also wir haben vorhin auch über die medizinischen Fachangestellten gesprochen zum Beispiel. Die habe ich immer das Gefühl, die sind bei der ganzen Interprof-Debatte irgendwie, also so wie ich das lese, komplett raus. Oder auch dann so andere Berufsgruppen wie, weiß nicht, Diätassistenz oder irgendwie sowas. Oder auch zum Beispiel die Psychologen und die Psychotherapeuten. Ich habe auch das Gefühl, so ganz richtig dabei sind die auch nicht. Aber das ist nur so eine eingeschränkte Wahrnehmung von mir. Wie siehst du das?
Nee, ich sehe das tatsächlich ganz genauso wie du.
Gut.
Und es ist
Nein.
Ja. Tatsächlich glaube ich, dass der Diskurs Interprofessionalität in Deutschland sich bisher ausschließlich auf relativ akute Settings und klinische Settings beschränkt. Sprich, was wirklich vernachlässigt wird, sind die ambulanten Settings. Primärversorgung interprofessionell, wir haben durch das System natürlich die Hausärzte alle einzeln, die Fachärzte alle einzeln, die MFAs, die da natürlich dort sitzen und nicht in der Klinik. Ich finde ganz wichtig und sehr, sehr vernachlässigt und es ist international einfach komplett anders, ist die Sozialarbeit. Die sind immer international mit drin. Das wird in Deutschland überhaupt keiner Silbe betont. So ein bisschen geht es jetzt noch zu ApothekerInnen, Pharmazeuten, die sind jetzt langsam so mit dabei in manchen Settings, aber ja, MFAs und Co. Nein, ich glaube aber, dass der Trend sich jetzt auch mehr in Richtung ambulante interprofessionelle Versorgung verlagern wird. Community Health Nursing geht in die Richtung, das ist community-basiert, also alles, was so community-mäßig ist, da steckt das schon ein bisschen mehr drin. Ja, ich kann das auch nicht lösen, sondern das ist tatsächlich ein Fakt.
Das war nicht der Anspruch.
In deutscher Literatur sind immer die Großen und Medizin gefolgt von Pflege sind die beiden Größten, gefolgt von Physios und dann kommt der Rest.
Nochmal einmal zurück zur Didaktik. Wenn ich jetzt so eine interprofessionelle Session irgendwie plane und ich habe meine Lernziele, dann ist ja immer die Frage, kann man das auch prüfen? Und was wäre so ein Beispiel? Wie könnte ich das prüfen?
Ja, das ist immer ganz wichtig in der Medizin, dass man Dinge auch gut abprüfen kann und dass man das toll operationalisiert hat vorher und dass es dem Constructive Alignment entspricht. Das heißt, dass der Inhalt und die Ziele und das Prüfformat auch wunderbar ineinander greifen. Natürlich kann man es mittlerweile prüfen und auch hier würde ich, wenn man schon auf so strukturierte Formate steht, interprofessionelle OSCEs, das sind sozusagen ja, Objective Structure Clinical Examination heißt das aufgebildet. Wie erkläre ich das jetzt gut? Kleine Stationen, an denen Studierende beweisen müssen, dass sie handlungskompetent sind.
Wir hatten eine Folge dazu. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist,
oder
Pause.
Oder das Constructive Alignment.
Dann. Genau, Pause, die Folgen zurückhören, einmal die durchhören und dann wieder genau hier einsteigen. Okay.
Ich kann also aufbauen auf etwas, was schon da ist. Also das kann man machen natürlich, auch interprofessionell. Ich weiß, dass andere Kollegen aus Bochum ja auch so interprofessionelle Fälle schreiben und darüber die Prüfungen so sukzessive durchführen und dann auf Redeanteile und wie geredet wird, auch geachtet wird. Also da gibt es, glaube ich, recht kreative Möglichkeiten und auch was Lernzielformulierung angeht, da gibt es international, aber mittlerweile auch national sogenannte Rahmenwerke, in denen interprofessionelle Kompetenzen beschrieben sind und auch je nachdem, welches Modell man hernimmt, auch detailliertst beschrieben sind. Und man auf Basis dessen versuchen kann, seine Lehrveranstaltung aufzubauen, das dann auch zu prüfen. Also sicherlich sind das eher praktische Prüfungen, als ich frage mal, was das ist.
Du hast jetzt aber so ein ganz leicht so einen Hauch von Kritik an der Prüfbarkeit durchscheinen lassen, wenn ich das so sagen darf. Warum?
Naja, muss es immer alles so operationalisiert sein? Also muss es immer am Ende eine Note geben? Das ist eher so eine Grundsatzkritik.
Ach so, okay.
Also vielleicht kann man das besser auch, man geht da mal mit in die Praxis und lässt die selber sich reflektieren, also über solche Formate, Portfolios als Stichwort oder ein Dialog, also dass man ihnen Feedback schreibt und nicht immer so
das. Also eher formative Formate quasi jetzt und nicht unbedingt die Note und bestanden und hier ist der Schein so, ne?
Ja.
Okay. Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Und zwar, ich bin mal bei einem Vortrag, den habe ich auch zum Thema Interprof im weiteren Sinn gehalten. Und dann bin ich gefragt worden, ja, könnte man nicht auch sagen, dass man halt irgendwann studieren halt alle Health Profession und spezialisieren sich quasi nach einem gemeinsamen Bachelor halt alle dann im Master auf gewisse Bereiche. Ich habe dann damals gesagt, ein bisschen frech, ist wieder Kommunismus eine gute Idee, wird niemals funktionieren, weil da einfach Standesinteressen, Politik, die unglaubliche deutsche Flexibilität und so weiter im Weg steht. Weiß nicht, stimmst du dem zu oder würdest du sagen, weiß ich nicht, oder macht's wer anders? Ich weiß gar nicht, gibt's halt international so Sachen, dass man sowas quasi einen Bachelor gemeinsam studiert und dann geht der eine eher in Richtung Pflege, der andere eher in Richtung, keine Ahnung, Chirurgie oder weiß nicht was oder so. Gibt es sowas? Oder
nicht, dass ich wüsste tatsächlich. Also vor 10 Jahren hätte ich auch noch gesagt, ja, brauchen wir unbedingt so. Mittlerweile sehe ich das auch kritisch. Also ich finde, Interprofessionalität klappt genau deshalb, weil jeder weiß, was er zu tun hat. Und wenn irgendwie alle alles wissen, dann wird das sehr transprofessional und das konfligiert mit dem, was du sagtest, unser so tolles, flexibles deutsches System.
Ja.
Wo es geht ja auch um rechtliche Regulierung. Also was ist der Scope of Practice? Das muss ich ja wissen, um handlungsfähig zu sein. Und wenn ich alles kann, dann wird das nicht klappen.
Ja.
Okay. Also ich bin auch so ein bisschen wie du. Ich finde die Idee grundsätzlich irgendwie attraktiv, dass das so ein Jahr gemeinsam, ne? Und ich glaube, die generalistische Pflegeausbildung zeigt das jetzt im Pilot. Auf einmal machen alle das Gleiche und dann spezialisieren die sich in Kinder- oder Altenpflege. Und das ist so, ja, kann man mal probieren. Vielleicht muss man es einfach mal probieren.
Wobei das ja in der Pflege auch hoch umstritten ist. Ne? Also das ist natürlich, ja, jetzt nicht, dass die alle Juhu gesagt haben. Also,
ich sage auch nicht, ne? Das ist gut oder schlecht. Ich sage, man probiert das gerade.
Ja, okay. Genau, also ich sehe es, glaube ich, auch so ähnlich wie du, dass das so ein Punkt ist, auf jeden Fall. Ja, denn ich habe gesagt gerade, das wäre die letzte Frage gewesen, aber ich habe doch noch eine. Wo sehen Sie die Interprofessionalität in 15 Jahren? Jetzt habe ich dich gesiezt sogar. Entschuldigung, wird so formell. Ich war sofort in so einem Bewerbungsgespräch. Nein, wo siehst du die? In weiß nicht, 15, in 20 Jahren? Was glaubst du in Deutschland? Was ist möglich? Um mal so ein bisschen positiv auch zu überlegen.
Jetzt wollte ich gerade die Utopie eröffnen und sagen, das ist tot. Das gibt es nicht mehr oder es taucht dann wieder auf mit einem neuen Namen. Case Management, jetzt interprofessionell.
Oder wenn wieder Geld da ist.
Stimmt.
Aber es passiert ja nicht.
Ja, stimmt.
müssen so realistisch.
Wir sind voll, wir machen hier voll die Motivation für alle Leute da draußen.
Nein, ich kann auch durchaus einen guten Abschluss finden.
Ja,
ich merke es aber auch tatsächlich, dass jetzt schon die jüngeren, also die nachwachsende Generation an Medizinern, von denen spreche ich jetzt mal, weil mit denen habe ich ein bisschen mehr zu tun, die haben schon ein anderes Mindset. Also nicht nur, dass Generation Z überhaupt ein anderes Mindset hat, sondern die sind auch, jeder darf alles und wir sind zusammen und wir erreichen auch nur zusammen die Ziele. Ich glaube, die sind da wirklich hierarchieärmer drauf per se. Und insofern kann es auch sein, dass in 15 Jahren das so normal ist, dass keiner mehr darüber redet, dass es besonders ist. Das wäre doch wünschenswert. Also, dass das auch in den Studiengängen und finanziert und in der Praxis ist total gelebte Praxis, ist ambulant wie stationär. Die Patienten, ist egal, wo, zu wem die gelangen, die werden immer an die richtige Stelle kommen und das relativ schnell. Das wäre toll. Das ist in 15 Jahren.
Und mit KI. Ich wollte noch das Stichwort rein.
Ja, stimmt.
Das zählt mit zum interprofessionellen Team, ist ja ganz klar.
Ja, klar. Ja, super. Aber das war in der Tat ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir bedanken uns herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit uns darüber kurz geplaudert hast.
Spannend.
Für alle, die noch Interesse am Thema haben, in den Shownotes sind noch ein paar Quellen verlinkt. Wir danken dir sehr für die Zeit und ja, bis zur nächsten Tagung, würde ich sagen. Ne?
Ja,
alles klar. Und dann bis dann, liebe Hörer und Hörerinnen. Bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.